Das ist die Folie. Ich hoffe, dass es auch gleich weiterpasst. Wir sind nämlich dabei in der Predigtreihe We are Family, wir sind Familie. Und wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, dass Jesus eine neue Familie konstituiert hat. Er hat auf seine Jünger gezeigt und sagt, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, Familie kann bei dem einen oder anderen schon so eine Art Horrortrip sein, wenn man da nicht so gute Erfahrungen gemacht hat. Einmal auf der einen Seite das Thema Familie und auf der anderen Seite auch das Thema Gemeinde. Gemeinde ist auch nicht immer nur nett und immer nur schön. Ich habe ein sehr bitteres Zitat von jemandem gefunden, der sehr schlechte Erfahrungen mit Gemeinde gemacht hat. Er hat gesagt, die Kirche Jesus, die einzige Armee, die ihre Verwundeten erschießt. Die Kirche Jesu Christi ist die einzige Armee, die ihre Verwundeten erschießt. Merkt ihr, was für eine Bitterkeit da drin steckt, wo Leute etwas Negatives in Gemeinde erlebt haben? Und deswegen habe ich letzte Woche schon gesagt, lass uns den Fokus wegnehmen von unseren Erfahrungen, von unserer eigenen Geschichte, hinschauen in Gottes Wort, wie es eigentlich sein soll, und Gott bitten, dass er uns gegebenenfalls unser Herz heilt, da wo es nötig ist. Und ich habe in der letzten Woche eben dann versucht zu sagen, der Ort, wo dieses Zuhause ist, das ist nicht irgendwie ein lokaler Ort, sondern das ist dort, wo Jesus ist. Dort ist Geborgenheit zu finden, dort ist ein Zuhause zu finden. Und die logische Frage, die sich ja dann daraus stellt, ist, wer darf denn kommen? Wer darf zu dieser Familie dazukommen? Wer ist eingeladen? Was sind die Voraussetzungen? Stell dir mal vor, ich hätte jetzt Lust, ein Adeliger zu werden. Das ist gar nicht so einfach in Deutschland. Ich kann es nicht einfach sagen, ich bin ein Adeliger. Ich könnte da hineingeboren werden, ja. Aber wenn ich jetzt sagen wollte, ich möchte ab morgen Prinz Jan Friedrich Georg von und zu Achtermann heißen, da müsste ich irgendjemanden finden, der überhaupt erstmal so einen Adelstitel hat und der den dann auch an mich verkaufen würde. Das wäre wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Es gibt einige Celebrities in unserer Gesellschaft, die kaufen sich Adelstitel, weil es irgendwie toll ist. Oder in Polen kaufen die sich irgendwie einen Doktortitel. Also solche Dinge. Das ist also sehr, sehr aufwendig. Oder wenn ich zum Beispiel an der Grenze unseres Landes stehe, zum Beispiel auf dem Flughafen, dort gibt es ja diese Grenzen, wo man dann reinkommt, aus dem Flugzeug, wenn man außerhalb der EU war, habe ich einmal erlebt, war im Libanon. Und dann habe ich nur meinen Reisepass vorgezeigt und dann war ich auf einmal willkommen. In diesem Land bin ich willkommen. Und das war für mich total genial, weil ich kam aus einem Land, nämlich aus dem Libanon, wo das echt ziemlich heftig war. Und wo ich dachte, Gott, ich danke dir, dass ich in einer Woche wieder nach Deutschland fliegen darf und dass die mich da auch willkommen heißen, dass ich dort rein darf. Das sind also zwei Komponenten. Das erste ist, ich bin willkommen. Und das zweite ist, ich will auch kommen. Also auf diese beiden Aspekte kommt es an. Und das hat in der aktuellen Situation auch einen bitteren Beigeschmack, weil es viele Menschen gibt, die sehr, sehr gerne in unserem Land leben würden. Die über das Meer fliehen und flüchten. Und da müssen wir uns als Kirche auch immer wieder die Frage stellen, wie wollen wir darauf reagieren? Wie wollen wir damit umgehen? Ich möchte also heute auf diese beiden Fragen eingehen. Wer ist willkommen in der Familie Gottes? Und ist es überhaupt interessant, dort willkommen zu sein? Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass ich ins Takatuka-Land eingeladen bin, dort herzlich willkommen bin, dann interessiert mich das eben nicht die Bohne. Ja? Ob die mich willkommen heißen oder nicht, da will ich gar nicht hin. Ich weiß nicht mal, wo es das ist. Also, das ist für mich überhaupt nicht interessant. Oder wenn mir der Fanclub vom HSV eine Mitgliedschaft anbietet, dann ist mir das auch egal. Ja? Ich sage jetzt nicht wieder, welchen Verein ich mag, ihr mögt mich dann gar nicht mehr. Die meisten wissen es ja. Aber ihr Lieben, die Familie Gottes ist doch etwas anderes, hoffentlich. Wenn wir das hinkriegen, das verstehen, was Familie Gottes bedeutet, dann ist es ein Ort, an dem eigentlich wahrscheinlich jeder gerne wäre. Und darum geht es. Wir sind ja dabei, auf unsere DNA zu schauen. Wir sind Familie, in der jeder willkommen ist. Darum geht es heute. Wir haben gesagt, als Gemeinde haben wir uns über die Gemeinde diesen Wert geschrieben, wir sind Familie. Da heißt es dann im erklärenden Text, gemeinsam schaffen wir ein Zuhause, hier sind alle Menschen willkommen, wir sind gerne Gastgeber, als Familie sind wir füreinander da und können uns aufeinander verlassen. Also gewissermaßen, wir sind eine Familie, die einen roten Teppich ausrollt, in der es heißt, du bist willkommen. Das Wort willkommen, da steckt ja das Wort Wille und Kommen drin. Also jemand will, dass du kommst. Du bist erwünscht. Du bist gern gesehen. Du bist angenehm. Aber die Frage ist überhaupt, wen interessiert das denn eigentlich? Wer will denn als Gast erwünscht sein? Wie gesagt, es gibt Orte und Situationen, da möchte man lieber nicht tot über dem Zaun hängen. Und auf diese Fragen will ich eingehen. Erstens, auf diese beiden Seiten. Erstens, jemand sagt, du bist willkommen, du bist gewollt, du bist angenehm, du bist gern gesehen. Und die zweite Frage, der Ort, von dem dieses Signal ausgeht, muss so attraktiv sein, dass du auch hingehen willst. Nur so kommen wir zusammen. Bevor ich diese erste Frage noch einmal weiter ausbreiten will, will ich mich erstmal der zweiten widmen. Also der Ort, die Familie, die Kirche, die Gemeinde, von dem dieses Signal ausgeht, wieso ist Gemeinde eigentlich attraktiv? Ich habe das in der letzten Woche schon angedeutet, mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer, Kirche ist Christus als Gemeinde existierend. Kirche ist also eine Familie, die Familie Gottes, die seit 2000 Jahren mit dieser genialen Botschaft unterwegs ist, die Einladung, komm zurück zum Vater. Das ist die Botschaft, die sich nicht verändert hat. Das Gefäß, das Äußere hat sich verändert. Das ist auch an eine gewisse Kultur anzupassen. Zum Beispiel, wenn du in einer Verfolgungssituation bist, darfst du dich nicht so in Freiheit treffen wie hier in Deutschland. Können wir Gott danken dafür. Der Ort Kirche ist also kein Gebäude. Der Ort Kirche, das sind die Gläubigen, die sich um Jesus herum ansammeln. Und das bedeutet bei Jesus sein. Und das ist nicht in erster Linie nur ein geistliches, unsichtbares Ding, sondern Kirche ist immer sichtbar, ist konkret. Kirche ist erfahrbar. Hier und an anderen Orten, wo sich Menschen im Namen von Jesus treffen, unter der Leitung seines Heiligen Geistes. Und Jesus hat immer gesagt, wo ich bin, da kommt das Reich Gottes. Es ist also ein Ort unter der Herrschaft, unter der Autorität des dreieinigen Gottes. Das war damals für viele Menschen extrem attraktiv. Jesus hat die Menschen angezogen, sie sind zu ihm gekommen. Das ist ein Ort der absoluten Freude für die meisten Menschen gewesen. Also es war ein attraktiver Ort. Wir leben ja heute in einer Zeit mit sehr vielen schlechten Nachrichten. Und die Bibel hat ganz viele gute Nachrichten. Und das ist das Schöne daran. Jesus sagt zum Beispiel, dass dieser Tag kommen wird in der Zukunft, der heute schon anbricht, das Reich Gottes, darauf geht es hinaus. Und das wird im Alten Testament an vielen Stellen schon angedeutet. Zum Beispiel in Jesaja 65. Da heißt es, es wird keine Kinder mehr geben, die nur wenige Tage alt werden. Dort werden Häuser gebaut werden, in denen ihr selber wohnen könnt. Da wird es so sein, dass du dich nicht vergeblich abmühen musst. Du wirst also eine faire Bezahlung bekommen für das, was du tust. Und du wirst viele Jahre leben. Also eine Vision von diesem Reich Gottes wird dort schon uns vor Augen gemalt. Von einer gerechten Welt. Richtig verstanden ist Gerechtigkeit ein Beziehungsbegriff. Er regelt, wie Menschen einander, allen anderen Geschöpfen im Sinne des Schöpfers leben sollen. Das bedeutet Gerechtigkeit. Wie leben Menschen untereinander im Sinne des Schöpfers und dann in Bezug auf den Schöpfer? Und im alten Israel gab es schon diese Ahnung von dem, was kommen wird, was Gott tun wird. Sie haben eine Hoffnung gehabt. Sie haben das schon jetzt angefangen zu feiern. Sie sind nämlich immer zu den Festen nach Jerusalem gepilgert. Und dort haben sie das gefeiert. Sie haben das groß gemacht. Zum Beispiel Psalm 122. Ich freue mich, als sie zu mir sagten, wir wollen zum Haus des Herrn gehen. Nun stehen wir hier in deinen Toren, Jerusalem. Ich freue mich, nach Jerusalem gehen zu dürfen. Warum eigentlich? Das war keine langweilige Pilgerreise. So nach dem Motto, ja, wir müssen mal wieder nach Jerusalem latschen. Habt vor Augen, liebe Gemeinde, die haben damals 10% des Bruttosozialproduktes haben die genommen und haben das in einer großartigen Party dort verjubelt. Ja, guck nach, Deuteronomium 14. Da heißt es, gebt jedes Jahr den 10. Teil dessen, was euren Feldern wächst, bringt diese Abgaben an den Ort, den der Herr, euer Gott, sich erwählt hat, damit dort sein Name verehrt werde und verzehrt sie in seiner Gegenwart. Ja? Habt ihr es verstanden? 10% von dem, was du verdient hast im Jahr, nimmst du mit in die Gegenwart Gottes, wo sein Name verherrlicht wird und du verjubelst es einfach. Das war der Hammer. Könnt ihr euch vorstellen, warum die Leute Bock hatten, nach Jerusalem zu gehen? Warum nicht gesagt haben, oh nee, heute habe ich gerade einen Schnupfen. Die haben gesagt, ey, genial, wie gehen wir dann nach Jerusalem? Wir feiern Gott. Das war der Hammer. Ich stelle mir das richtig genial vor. Und alle haben es halt zusammengepackt. Und heißt es dann, es kann sein, dass der Ort, den der Herr, euer Gott, für die Verehrung seines Namens bestimmt hat, zu weit von eurem Wohnort wegliegt. Wenn der Herr euch nun reiche Ernte geschenkt hat, sodass ihr die vielen Abgaben nicht dorthin transportieren könnt, die ganzen Schafe und die Weinfässer und alles Mögliche muss man nicht auf dem Rücken schleppen, dürft ihr den zehnten Teil eurer Ernte und Tiere verkaufen und mit dem Erlös an den Ort gehen. Das heißt also, das kann auch sein, wenn du einen weiteren Weg hast, dass du das Zeug zu Hause verkaufst, nach Jerusalem wanderst und dort das wieder in Dinge umsetzt, dass du Gott feiern kannst, dass du Party machen kannst. Und da geht es nicht darum, dass nur Wasser getrunken wurde. Da ist die Rede von starken Getränken. Das ist für mich als Baptisten gar nicht so einfach, sowas zu sagen. Also 10% vom Bruttosozialprodukt wird verjubelt. Das war ein Bild dafür, dass die Leute sich in der Gegenwart Gottes treffen und dass wir bei Gott feiern können. Und das ist das Bild der Zukunft. Das wird bei Gott der Standard sein. Wir haben einen reichen Gott und einen Gott, der diese Welt auf dieses Ziel hinführt. Und da sind wir hineingeladen. Das Reich Gottes ist eine Party. Am Ende des dritten Jahres heißt es dann weiter, soll die gesamte Ernteabgabe des betreffenden Jahres in die nächstgelegene Stadt gebracht werden. Sie ist für die Leviten bestimmt, denn sie besitzen kein Land und haben kein Erbe unter euch. Die Leviten waren ein Teil vom 12-Stämme-Volk Israel. Die Leviten waren die Priester, hatten kein eigenes Land bekommen bei der Landnahme. Das war der Priesterstamm. Und Gott ordnet hier an, dass die Priester auch etwas abkriegen sollten. Und dann geht es dann sogar noch weiter. Also die Leviten haben kein eigenes Land, sowie für die Ausländer, die Waisen und die Witwen in euren Städten. Auch hier wird der Horizont aufgerissen. Im Reich Gottes wird es keine Armen mehr geben. Im Reich Gottes wird gesorgt für die Witwen und Waisen. Und da fangen die Leute innerlich an zu jubeln und sich zu freuen. Was haben wir doch für einen Gott? Ein Gott, der sich für alle Menschen sorgt. Ein Gott, bei dem es keine Ausgestoßenen und keine Armen mehr gibt. Das wird kein Elend und kein Leid mehr geben. Also wenn ich dich jetzt auf so eine Megaparty einladen würde, die so ein unfassbares Budget hätte, dann ist meine Frage, ist das attraktiv? Das ist attraktiv, würde ich mal sagen. Also so ein Partybudget habe ich in meinem Leben nie gehabt. Und die größte Frage ist doch dann, darf ich überhaupt kommen? Darf ich kommen? Bin ich willkommen? Im alten Israel war das nicht so einfach. Ich als Mensch aus den Heidenvölkern hätte nicht einfach in diesen Tempel hinein spazieren dürfen. Da gehört man nicht einfach zum Volk Gottes dazu. Ich als Ostfriese wäre da niemals reingekommen. Selbst als Oldenburger, was ja jetzt in meinem Pass drin steht, hätte ich schlechte Karten gehabt. Aber mit Jesus von Nazareth hat sich das alles verändert. Jesus hat gesagt, diesen Tempel in Jerusalem, den braucht es nicht mehr. Der Tempel, der ist da, wo Jesus ist, wo Jesus sein wird. Gottes Volk, Gottes Familie muss nicht mehr nach Jerusalem pilgern, sondern sie trifft sich und in der Gegenwart Gottes ist Jesus mitten unter ihnen, hat er versprochen und verheißen. Und ich will heute anhand einer Geschichte aus dem Leben von Jesus erklären, wer alles zu dieser Familie eingeladen ist, weil Jesus das Haupt dieser Familie ist und weil wir uns seinen Standard gefallen lassen wollen. Ich schaue mit euch in den Text aus Lukas 14. Dann wandte er, also Jesus, sich an seinen Gastgeber. Wenn du mittags oder abends Gäste zum Essen einlädst, dann lade nicht deine Freunde, Brüder, Verwandten oder reichen Nachbarn ein. Denn sie werden es dir vergelten, indem sie dich ebenfalls einladen. Lade vielmehr die Armen, die Krüppel, die Gelähmten und die Blinden ein. Bei der Auferstehung der Gottesfürchtigen wird Gott dich belohnen, weil du Menschen eingeladen hast, die es dir nicht vergelten könnten. Als ein Mann, der mit Jesus am Tisch saß, das hörte, rief er aus: Gesegnet sind die, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Jesus antwortete ihm mit folgendem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Fest vor und verschickte viele Einladungen. Ein anderer erklärte, dass er gerade 5 Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Wieder ein anderer hatte gerade geheiratet und meinte, er könne deshalb nicht kommen. Die Diener kamen zurück und berichteten seinem Herrn, was sie gesagt hatten. Da wurde der Herr zornig und sagte, geh hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt, lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war und berichtete dann, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken und bitte jeden, den du findest, zu kommen, damit das Haus voll wird. Denn keiner von denen, die ich zuerst eingeladen habe, soll auch nur das Geringste von dem bekommen, was ich für sie vorbereitet hatte. Bis soweit Gottes Wort. Wenn wir uns den Kontext vor Augen führen, Jesus ist bei einem der angesehensten Pharisäer des Landes eingeladen. An einem Sabbat war Jesus im Haus eines hochrangigen Pharisäers, heißt es dort, in Lukas 14, Vers 1. Und dann kommt diese Szene, wo Jesus sagt, lade nicht einfach nur deine Pharisäerkollegen ein. Jesus kämpft gegen dieses nur die Pharisäer. Also Jesus sagt, wenn du nur deine Leute aus deiner Peer Group einlädst, dann bleibst du nur in deinem inneren Kreis. Menschen, von denen du hoffen kannst, dass sie dich auch wieder einladen. Das Denken in drinnen und draußen bleibt bestehen. In gut und schlecht, in schwarz und weiß, das wird zementiert. In der Regel gehören nämlich dann die Guten zu mir und die Bösen sind immer die anderen, die Schlechten. Jesus fordert hier ganz besonders die Angesehenen und die Reichen heraus. Es ist keine widerwillige Armenspeisung, die er von ihnen erwartet. Jesus sagt, wenn du das tust, wenn du diese Menschen einlädst an deinen Tisch, dann erfüllst du das, was das Alte Testament schon andeutet, was ich vorhin zum Beispiel vorgelesen habe. Dieser Blick für die Armen, diese Gerechtigkeit, die dort gelebt wird. Die Armen, die Krüppel und die Lahmen, die scheinbar niedrige Gesellschaftsschichten. Gott selbst identifiziert sich mit diesen Menschen. Das wird deutlich, wenn er das dann heißt, es wird dir vergolten werden. Bei der Auferstehung der Gerechten. Es wird dir erstattet, es wird dir zurückgegeben, es wird dir heimgezahlt. Das macht doch nur dann Sinn, wenn das jetzt schon einen Wert hat. Jetzt schon hat es einen Wert, später wird es bezahlt. Gott zahlt dafür selber. Gott sagt, ich erstatte es dir am Tag der Auferstehung der Gerechten. Wieder hier, die Gerechten, das sind diejenigen, die jetzt schon sich darauf einlassen, dass es im Zwischenmenschlichen gerecht zugeht. Wie sollen Menschen miteinander unterwegs sein? Darum geht es. In diesem ganzen Text kommt ein Begriff nicht vor, der wird an anderer Stelle im Neuen Testament dafür benutzt. Und das ist Gastfreundschaft. Philoxenia, das griechische Wort, das ist ein Wort, wo das Wort fremd, unpassend und seltsam drin steckt und Phileo, also Freundschaft, Liebe. Also das, was fremd, was unpassend, was seltsam ist, das zu lieben. Gar nicht so einfach. Dafür braucht man schon die Liebe Gottes. Also auch den Fremden, den Seltsamen, den Unpassenden. Den sollst du einladen. Da baust du Barrieren ab. Die sind willkommen. Und Gott sieht das und wird es dir belohnen am Tag der Auferstehung. Und dann kommt dieses geniale Gleichnis vom großen Festmahl. Und da sitzt ein Typ mit Jesus am Tisch, der freut sich und gesegnet sind die, die am Festmahl im Reich Gottes mit teilnehmen werden. Und da kann man sich so richtig vorstellen, wie er sich gedacht hat, so, ich bin dabei, ich gehöre mit zum Club der Erwählten, ich bin einer von diesen Leuten, die mit dabei sein werden. Und Jesus sagt, den Anspruch auf Seligkeit ohne Gerechtigkeit, den gibt es nicht. Freu dich nicht zu früh, glaube ich, dass Jesus das damit jetzt schon sagen will. Wenn du dich also nur darauf vertraust, dass du in der Zukunft irgendwann mal mit dabei bist und heute lässt du dir den Krüppel und die Lahmen an dir vorbeigehen Und du holst sie nicht hinein, du lässt sie nicht willkommen sein in deiner Familie. Dann übst du jetzt keine Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass Jesus hier sagt, hey, schau mal dahin, wo du das jetzt schon leben kannst. Das Reich Gottes hat jetzt schon eine Auswirkung im Leben. Das Festmahl in der Zukunft, das ist ein hoffnungsvolles Ziel. Jeder freut sich darauf, der Jesus kennt. Aber es lohnt sich jetzt schon, sich für alles einzusetzen, was das Reich Gottes angeht. Jetzt schon ist es wert, Opfer dafür zu geben. Und dann kommt eben dieses Gleichnis, was Jesus erzählt. Da waren Leute, die hatten alle schon Einladungen bekommen. Das war im Orient damals üblich, dass man erst einlädt und dass man dann ein zweites Mal nochmal hingeht und sagt, so jetzt ist die Feier vorbereitet. Jetzt könnt ihr kommen. Und also die erste Einladung an die ganzen Leute war schon verschickt worden. Diese Szene, da geht es um die zweite, die Einladung, wo man sagt, jetzt ist alles fertig, jetzt könnt ihr kommen. Und dann kommen interessante Entschuldigungen. Der eine sagt, ich habe ein Feld gekauft, muss ich mir anschauen. Der andere sagt, ich habe 5 Paar Ochsen gekauft. Und das sind absolut vorgeschobene Ausreden. Wenn man solche Dinge kauft, damals, das schaut man sich vorher an. Das ist genauso, als wenn du dir ein Auto kaufst und sagst du auch nicht, ich bezahle, gebe mir mal irgendwie Geld und nächste Woche gucke ich mir das Auto mal an. Egal, was für ein Auto, aber ich gebe dir schon mal 5.000 Euro, geh mal hin, kauf ein Auto. Gucke ich mir nächste Woche an. Machst du auch nicht. Und wenn du ein Grundstück kaufst, genauso wenig. Und 5 Paar Ochsen, also 10 Ochsen, das war das, was ein Großgrundbesitzer hatte, um über 40, 50 Hektar pflügen zu können. Also das war ein Großgrundbesitzer, also ein Mensch, der richtig viel Besitz hatte. Das guckt man sich vorher an. Das war eine Ausrede. Das war vorgeschoben. Da sagt jemand, mir geht es eigentlich gar nicht darum, was du für eine Feier feierst. Ich interessiere mich nur für mein Hier und Jetzt, für das, was ich habe und was ich bin. Das ist viel attraktiver. Und dann sagt der eine noch, ich habe geheiratet, deswegen kann ich nicht auf die Feier kommen. Auch das. Es war damals nicht üblich, dass man nach Las Vegas geflogen ist und mal spontan geheiratet hat. Hat man auch lange geplant im Orient, so eine Hochzeit. Und dann auf einmal kommt das so dazwischen, das ist so eine blöde Ausrede, die ist unfassbar dumm. Das ist genau die gleiche Ausrede, als wenn ich sagen würde, mein Hamster muss dringend zum Zahnarzt. Ja, es ist einfach undenkbar zu sagen, jetzt habe ich spontan noch einen Hochzeitstermin dazwischen gekriegt. Und derjenige, der einlädt, der willkommen, der die Menschen willkommen heißt, der sagt, jetzt geht los, sagt er zu den Dienern. Geht hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt, ladet die Armen, die Krüppel und die Lahmen und die Blinden ein. Geht hinaus auf die Landstraße, hinter die Hecken und bittet jeden, den du findest, zu kommen. Also dann werden sie ausgesandt, hinzugehen zu den Leuten, die gar nicht den Mut gehabt hätten, die sich geschämt hätten, die sich gescheut hätten. Niemals wären sie zu so einer Feier gekommen und sie sind willkommen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, so in einem Setting zu sein, wo du das Gefühl hast, da gehörst du nicht so richtig hin. Und diese Leute werden hier eingeladen, aus der Perspektive der unteren Schicht quasi. Ich habe das mal erlebt, als ich in Bayern war, bin ich eingeladen worden in einer Millionenvilla am Starnberger See. Also so ein Haus habe ich noch nie gesehen, da durfte ich 2 Nächte übernachten. Mein Gästezimmer, wo meine Frau und ich drin waren, hatte einen weißen Marmor in der Dusche. Also ich durfte nachts das Fenster nicht aufmachen, weil dann die Alarmanlage angeht und ich bin da drin fast verreckt. Ich dachte, eine Lüftung hätte man ja auch noch einbauen können. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist eine gesellschaftliche Schicht, da gehöre ich nicht rein. Ich fühle mich die ganze Zeit, das ist total schön alles, aber darf ich hier das machen, darf ich das Handtuch benutzen oder nicht? Oder so. Und dieses Gefühl, so muss es den Leuten gegangen sein, die dann gerufen worden sind. So, du darfst kommen. Eigentlich ist das nicht deine Liga. Aber du darfst kommen, von den Straßen, von den Landstraßen, von die Bettler von der Straße. Sie sind eingeladen zu dieser Feier. Geht an die Hecken und Zäune. Das sind die Fremden wieder, die uns wieder begegnen. Die Leute, die auf den langen Fernstraßen unterwegs gewesen sind im Orient. Hodos, dieses griechische Wort, kann auch Glaubensrichtung bedeuten. Auch das ist doch mal ein Hinweis für uns. Menschen, die einen anderen Weg gehen, einen anderen Glaubensweg gehen, hinzugehen und sie einzuladen, weil wir an einen Gott glauben, der aus allen Nationen, aus allen Religionen die Menschen zu sich ziehen will, weil er der Vater im Himmel ist, der jeden liebt, egal was er glaubt. Darum geht's. Also wir sind Familie, in der jeder willkommen ist. In dieser Situation, mit diesem Gleichnis macht Jesus deutlich, was der Standard bei ihm ist. Jesus öffnet hier den Horizont für die Dimension des Reiches Gottes. So wird es am Ende sein. Ein Festmahl in der Gegenwart Gottes. Dazu sind wir eingeladen. Das wird eine Party werden. In der Offenbarung heißt es, wir sind eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und ihr Lieben, im Orient, in dem Kontext im Orient, ist eine Hochzeitsfeier nicht etwas, was man mal 6 Stunden lang macht an einem Samstagnachmittag, sondern das feiert man tagelang. Und wir haben die Geschichte von Jesus vor unserem inneren Auge. Das erste Wunder, was Jesus gemacht hat, da hat Jesus mal 600 Liter Wein nachgefüllt. Stellt euch das vor. Und da geht es nicht um das Besäufen, es geht einfach darum, dass man eine gute Stimmung haben kann und dass es auch ein leckeres Getränk geben darf. So stelle ich mir das vor. Und wenn wir als Gemeinde eine solche Willkommenskultur leben wollen, dann wollen wir damit ausdrücken, so wird es bei Gott sein. Gottes ewiges Reich ist ein Fest und wir sind alle eingeladen. Die Reichen sind eingeladen sowieso, die Armen sind eingeladen, die Großgrundbesitzer sind eingeladen, alle sind eingeladen. Da gibt es keine Grenzen mehr. Und wir fangen jetzt schon an, als Gemeinde das zu feiern. Wir fangen jetzt schon an zu feiern, dass diese Feier auf uns wartet in der Zukunft. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Und Glaube ist der Mut, heute schon danach zu tanzen. Dieser Satz kam mir in den Sinn. Zu sagen, das glauben wir zusammen. Wir hören die Musik der Zukunft jetzt schon. Wir hören die Musik jetzt schon und wir fangen jetzt schon an zu feiern und zu tanzen, wenn wir uns hier treffen als Gemeinde. Im Himmel wird es normal sein. Wir werden im Himmel nicht so rumlaufen, sondern wir werden uns freuen über das, was Gott dort vorbereitet hat. Und wir fangen an, das jetzt zu feiern. Wir fangen an, das jetzt zu zelebrieren. Und das ist die Willkommenskultur, die wir in dieser Gemeinde leben wollen. Mich begeistert seit vielen Jahren der Satz von meinem Lieblingsprediger Tony Campolo. Der hat gesagt, das Reich Gottes ist eine Party. Das Reich Gottes ist eine Party und wir dürfen glauben, dass Jesus den roten Teppich ausgerollt hat und wir sind willkommen. Und wir als FCG Oldenburg wollen das leben, was Bonhoeffer so schön sagte, Kirche ist Christus als Gemeinde gegenwärtig. Und Christus hat sie eingeladen. Er hat sie eingeladen, die Armen, die Blinden, die Verkrüppelten, dass sie kommen. Und wenn die Großgrundbesitzer, die Banker, die Reichen und die Schönen zu uns kommen, wenn die Prostituierten, die Mörder und wenn die Traumatisierten und die Hoffnungslosen kommen, wenn die Fremden kommen, die Leute, die mit den großen Sünden und die mit den kleinen Sünden, wenn sie hierher kommen, dann sollen sie alle willkommen, weil Christus derjenige ist, der das Haupt dieser Familie ist und sein Standard gilt. Jesus hat es möglich gemacht. Jesus hat es möglich gemacht, dass wir alle einladen können. Was bedeutet das ganz konkret für uns als Gemeinde generell oder vielleicht für dich als Christ, als Mitglied dieser Gemeinde? Ich glaube, dass diese Haltung uns etwas kostet. Andere willkommen zu heißen, das kostet etwas. Es kostet Zeit, es kostet Geld und es kostet vielleicht auch Nerven. Aber Menschen willkommen zu heißen, das verändert Atmosphäre im Großen und im Kleinen. Es bedeutet, Menschen einzuladen, Teil unserer Mitte zu werden. In unser Zuhause, in unsere Familie hineinzukommen. Jeden willkommen heißen im Sinne der frohen Botschaft hat die Chance, dass aus Fremden Freunde werden, dass aus Nachbarn Geschwister im Glauben werden, dass aus flüchtigen Bekannten Freundschaften werden, die in die Ewigkeit hineinreichen. Und genau das meine ich. Wenn wir hier Freundschaften schließen, die im Himmel möglich gemacht worden sind, dann werden wir sie in der Ewigkeit noch weiter feiern. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn du Christ bist, dann kannst du mit dazu beitragen, dass diese Familie Gottes eine Willkommenskultur des Himmels vorlebt. Es gibt gelegentlich Christen, die sich nur an verschiedenen Buffets bedienen, die mal hier und mal da zugreifen, aber die sich nirgendwo engagieren. Und diese Einstellung ist aus der Sicht des Neuen Testamentes kritisch zu hinterfragen. Ein von mir sehr geschätzter Kollege aus München hat in einem Artikel über christliche Gemeinschaft das folgendermaßen ausgedrückt. Er hat geschrieben, es ist gesund und vom Herrn der Gemeinde so gewollt, dass wir uns eine konkrete Gemeinschaft einfügen, den Menschen in ihnen dienen und uns an ihnen reiben und einige Kanten abschleifen. Gemeinschaft ist leibhaftig und nie bloß ein abstraktes Ideal. Es ist also gut, sich in einer Ortsgemeinde einzusetzen und zu sagen, das ist meine Familie. Also, wenn du zu Christus gehörst, dann bedien dich nicht einfach am Buffet, sondern packt mit an, dass eine tolle Party im Reich Gottes gefeiert wird, wenn wir Menschen hier ein Willkommen heißen können, wenn wir sie hier willkommen heißen können. Zuhause bedeutet, wie gesagt, ja mehr als ein Zuhause, mehr als ein Haus, wie ich das letzte Woche schon angedeutet habe. Es ist mehr als ein Gebäude. Als wir zum Beispiel, meine Frau und ich, in München gelebt haben, da hatten wir nur eine kleine Wohnung. Dort auch nicht so einfach, sich was leisten zu können. Wir hatten es ganz nett hergerichtet. Das Zuhause war aber für uns, für meine Frau und für mich viel, viel mehr. Das war das Lieblingsrestaurant am Ende der Straße, wo wir so oft gewesen sind. Wenn ich abends nach Hause kam von langen Fahrten, dann sind wir abends nochmal dahin spaziert, haben noch zusammen einen Absacker getrunken. Oder unser Weg an der Isar entlang, der Spaziergang durch den Englischen Garten, unser Starbucks, das war unser Zuhause. Und so ist es ja bei dem einen oder anderen von uns auch, dass wir sagen, es ist nicht einfach nur dieser Ort, sondern mein Zuhause, das, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich geborgen fühle, das ist viel mehr. Und dahin lade ich die Menschen mit ein. Und das können wir auch tun. Wir können diese Familienkultur des Himmels leben, wo wir die Menschen hineinnehmen mit in unser Zuhause. Wir können unsere Glaubensgeschwister einladen. Wir können unsere Nachbarn und Kollegen einladen und die Bedürftigen einladen. Sie mitnehmen in unsere Familie. Das Erste, wir können andere Christen einladen. Moment mal, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn, oder? Doch genau das macht Sinn in einer Gemeinde unserer Größe. Hier kennt nicht mehr jeder jeden. Und hier hast du ganz viele Möglichkeiten, andere Menschen willkommen zu heißen, sie mitzunehmen in dein Lieblingsrestaurant oder sie mitzunehmen an deinen Kaffeetisch, Essenstisch, und da einen Kaffee anzubieten, und sie einzuladen und Gemeinschaft zu pflegen. Wir können unsere Nachbarn und Freunde einladen. Und wenn du merkst, dass Gott im Leben dieser Menschen etwas anfängt zu tun, dann lade sie auch gerne in die Gemeinde oder in den Hauskreis ein. Aber das ist nicht der Zweck, das ist nicht der primäre Zweck. Mach das nicht, um zu missionieren, sondern mach es einfach, weil du deine Nachbarn und deine Freunde liebst. Und wenn du merkst, Gottes Geist wirkt schon in diesen Menschen, dann sei offen für das Wirken Gottes und gib die Antwort, die dann vielleicht die richtige ist. Mach aber kein Prinzip draus. Wir können auch die Bedürftigen einladen, die Fremden, die Armen, die Traurigen. Das sind die Menschen, die es uns nicht zurückerstatten können. Und das ist auch kein Problem, wie wir vorhin gehört haben. Ich komme zum Schluss, liebe Gemeinde. Bitte das Lobpreisteam schon mal nach vorne zu kommen. Jesus hat hier zu den Pharisäern gesagt, es wird ein großes Fest geben. Darauf läuft alles hinaus. Und Jesus hat es überhaupt möglich gemacht. Es hat uns nichts gekostet. Wir als Menschen zahlen nicht den Preis für die Party im Reich Gottes. Jesus sagt, liebe Pharisäer, eure Frömmigkeit bringt euch nicht in den Himmel. Nur ich kann das. Jesus hat eine Situation verlassen, die man vielleicht das absolute Zuhause nennen könnte. Die Dreieinigkeit. Dort, wo absolute Liebe, absolute Freude, absolute Geborgenheit war. Und er hat es verlassen. Er ist auf diese Erde gekommen, nicht als Großgrundbesitzer mit 5 oder 10 Ochsen. Er ist nicht gekommen als glücklicher Familienvater, sondern er kam als Obdachloser, der in eine Futterkrippe gelegt worden ist, und nicht mal ein Babybettchen hatte. Und dann ist er Flüchtling geworden, musste nach Ägypten fliehen. Und dann sagt er später, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und dann wurde er außerhalb von den Stadtmauern von Jerusalem an einem Kreuz hingerichtet. Mit der grausamsten Hinrichtungsmethode, die die Geschichte kennt. Warum das alles? Damit Gott uns willkommen heißen kann. Weil da gab es einen Preis zu bezahlen für deine und für meine Sünde. Und Christus ist gekommen, um diesen ultimativen Preis zu bezahlen. Und wir wollen als Gemeinde das widerspiegeln. Dass Menschen so kostbar sind und dass jeder kommen darf. Und wenn wir es zulassen, dass wir uns diesen Christus vor die Augen malen lassen, vor unsere inneren Augen, dann merken wir, dass wir bei ihm willkommen sind. Er will, dass wir kommen. Und dann ist es vielleicht mehr als nur eine Begrüßung an der Tür. Es ist eine Herzenshaltung, besonders gegenüber den Bedürftigen, die zum Ausdruck bringt, hier kannst du dich zu Hause fühlen. Diese Situation, die Lukas überliefert, die macht deutlich, du bist willkommen. Ohne dich und deine Begabung sind wir als Gemeinde, als Familie Gottes nicht vollständig. Wir werden jetzt gleich ein Lied zusammen singen und ich bete das bitte darum, dass wir schon mal aufstehen alle, dass wir uns, diejenigen, die zu Christus gehören, dass wir uns bewusst machen, der rote Teppich ist für uns ausgerollt worden. Im wahrsten Sinne des Wortes war der Teppich ganz schön rot. Wir werden singen ein Lied, das Gottes Möglichkeiten bestaunt, wo wir singen werden, dass Gott groß ist, dass wir uns vor ihm neigen, dass wir seine Werke und das größte Werk am Kreuz bewundern. Und wenn du heute verstanden hast, das erste Mal vielleicht, das auch festmachen willst, dass Jesus eine Familie gegründet hat, zu der er auch dich eingeladen hat, und du bist jetzt noch kein Teil davon, dass du dir das gefallen lässt, was es in diesem Gleichnis deutlich wird. Du musst nur ihm das Ruder in deinem Leben übergeben. Das Lenkrad muss von deinem eigenen Thron runterkommen und ihm diesen Platz gewähren. Wenn du Familienmitglied werden willst in der Familie Gottes, dann lade ich dich ein, das gleich in einem Gebet deutlich zu machen. Lass uns eine Haltung des Gebets einnehmen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn losgeschickt hast, weil wir auch willkommen sind bei dir. Du willst, dass wir kommen. Danke, Jesus, dass du gegangen bist und dass du das alles bezahlt hast und möglich gemacht hast. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du bis auf den heutigen Tag uns den Christus vor die Augen malst, den einzigen Weg zum Vater. Danke, dass wir bei dir willkommen sind und dass eine große Party im Himmel auf uns wartet, das Reich Gottes, und dass wir jetzt schon darin leben dürfen. Dass wir die Freude des Himmels jetzt schon erleben dürfen. Dass Glauben in unserem Herzen entstanden ist, Hoffnung entstanden ist, die nicht mal der Tod niederringen kann. Heiliger Geist, und du bist ein Geist, der immer noch ruft, der zu Christus ruft. Und so frage ich jetzt, ob jemand da ist, der sagt, ich möchte das heute das erste Mal in meinem Leben durch ein Gebet zum Ausdruck bringen. Dann kannst du vielleicht ganz kurz deine Hand heben, dann werden wir ein Gebet zusammen sprechen. Als gesamte Gemeinde ist nicht peinlich für dich. Ist jemand da, der das heute festmachen möchte? Bitte ein deutliches Handzeichen. Dankeschön. Ist noch jemand da, der es mitbeten will? Dann lasst uns dieses Gebet zusammen beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei. Mir wurde alles vergeben. Amen.